herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Mit Episode 48 geht die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, weiter. Der Titel der Folge 28 lautet dann Die deutsche Wüste. Auf unserer Kreuzfahrt von Nord nach Süd waren wir nun im Südatlantik und praktisch auf halber Strecke nach Südamerika. Wir kamen dann zur Insel Ascension, eine Vulkaninsel ohne indigene Bevölkerung, dafür aber eine Spionageinsel mit jeder Menge Abhöreinrichtungen der NSA, aber auch Brutplatz der Suppenschildkröten. Nächster Stopp war dann ein Platz, den man aus dem Geschichtsunterricht noch kannte, St. Helena. 1815 Verbannungsort für Napoleon Bonaparte. Dann ging es nach 3 weiteren Seetagen zurück, Kurs Südost und an die Südwestküste Afrikas nach Namibia. Erster Hafen war dort Walvis Bay, Walfischbucht. Auch hier wieder viel Geschichte und sogar deutsche Geschichte. Das Gebiet war von 1884 Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika und sodann bis zum Ende des Ersten Weltkrieges deutsche Kolonie. Und so stießen wir hier dann auch noch auf sehr viele Relikte aus dieser Zeit. Aber zunächst ging es in die Namib. Mit rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten. Am Rande der Namib kamen wir auch nach Swakopmund. Die Stadt gilt als die deutscheste Stadt Namibias, was auch an der Bausubstanz, den Straßenschildern und den Namen der Geschäfte deutlich wurde. Fast wie die Badeorte an der Ostsee. Und es ging dann auch im nächsten Hafen Lüderitz weiter mit deutscher Kultur in Südwestafrika. In Folge 29 mit dem Titel Am Kap der guten Hoffnung hoffen auf Hannover 96 erreichten wir dann den Endpunkt unserer Seereise Kapstadt. Ein Empfang wie aus dem Bilderbuch mit Blick auf den Tafelberg und strahlend blauem Himmel. Und dann wurde Kapstadt und das Westkap erkundet, erst noch an Bord und dann mit Nachtprogramm. Kapstadt ist wohl eine der faszinierendsten Städte der Welt. Alles im Programm, Uyende Waterfront, Long Street, Old Bay und Camps Bay, Greenpoint, Lighthouse und natürlich die M6, atemberaubende Route dort an der Steilküste entlang. Unser Hotel für das Nachtprogramm lag im bunten Stadtteil Bokap. Dann ging es natürlich auch auf die Kap-Halbinsel, Cape Point und dann zum markanten Holzschild mit der Aufschrift in Afrikaans, Kap de Goeie Hoop. Hier bat ich um Hoffnung für Hannover 96. Leider war damit aber unsere Mission Vertical beendet. Folge 30, Abstieg auf allen Ebenen, zeigt dann leider, dass alles Hoffen nichts genützt hat für die Roten. Es ging wieder ab in die zweite Liga. Ich hatte dann eine ziemlich intensive Debatte mit dem damaligen Sportchef der größten hannoverschen Tageszeitung, einen doch sehr infantilen Zeitgenossen, der dann wohl auch seinen Posten räumen musste. Für mich aber auch Anlass, einmal über Medien und Journalismus zu philosophieren, denn den ausgewogenen, unabhängigen, objektiven Journalismus, wie ich ihn noch zu Zeiten von Peter von Zahn, Thilo Koch, Dagobert Lindlau und Michael Vermehren kannte, die mir Werte vermittelt, Gesellschaftsordnungen erklärt, die mir Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt näher gebracht haben, gibt es schon lange nicht mehr. Ein Beispiel aus dem Sport ist hierfür Köster und dieses heuchlerische Pamphlet 11 Freunde. Vielleicht gibt es hier wieder Erkenntnisgewinn, deshalb einfach mal reinhören und viel Spaß dann dabei.
Bye. Die deutsche Wüste. Unsere Fahrt ging nun wieder weit hinaus in den Südatlantik. Es ging praktisch auf die halbe Strecke nach Südamerika mitten in den Ozean. Dort liegt die Insel Ascension. Das ist eine 88 Quadratkilometer große tropische Insel im Südatlantik, eben zwischen Afrika und Südamerika. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und wir konnten vom Schiff aus kaum Vegetation erkennen. Dort sah alles ziemlich schwarz aus, Ödland aus erkalteter Lava. Es ging auf Rede und wir wurden mit Tendern zur Anlegestelle gebracht, wo der Ausstieg schon sehr anspruchsvoll war. Ascension ist ein wichtiger Paarungs- und Eiablageort derjenigen Suppenschildkröten, Chelonia mydas, die in der übrigen Zeit überwiegend in Seegraswiesen vor der brasilianischen Küste weiden. Die waren auch das erste, was wir dort am Strand wahrnahmen. Nun hatten wir bereits von Bord aus die vielen technischen Anlagen und Redems auf den Bergen der Insel gesehen. Die Vereinigten Staaten unterhalten eine Militärbasis auf Ascension, die zum Echelon-Spionagesystem der National Security Agency, NSE, gehört. Im Laufe der Überwachungs- und Spionageaffäre 2013 wurde bekannt, dass von hier aus die Telekommunikation in Brasilien, Argentinien, Uruguay, Kolumbien und Venezuela überwacht wird. Die in Ascension gesammelten Daten werden im Geheimdienstzentrum in Fort Meade in Maryland, USA, ausgewertet. Die Insel ist praktisch eine Spionageinsel. Auf der Insel leben ca. 800 Personen, hauptsächlich Mitarbeiter der dort tätigen Organisationen, aber es gab keine indigene Bevölkerung, da die Insel ursprünglich unbewohnt war. Wir waren nun tatsächlich eines der wenigen oder sogar das erste Kreuzfahrtschiff, das diese Insel anlief. Die Insel wird ansonsten durch Postschiffe und aus der Luft versorgt. Natürlich nutzten wir den Aufenthalt dort zu einem Rundgang im Ort, der Georgetown hieß und der Hauptort der Insel war. Dort gab es ein Post Office, die St. Mary's Church, eine Police Station, den Magistrat Court, das Ascension Island Government und sogar ein Hotel. Die Insel hatte wegen seiner Lage im Südatlantik immer schon historisch eine große militärische Bedeutung. Für mich war der Aufenthalt hier schon irgendwie mit einem gewissen spannenden, geheimen und arkanen Agenten-Mythos umgeben, ähnlich wie damals auch im Hotel Neptun. Für Gina war der ganze Aufenthalt hier nun überhaupt nichts. Sie konnte mit allem hier nichts anfangen, außer dass es sehr warm war. Zum Abschluss des Aufenthalts tranken wir dann noch ein Bier in Seenswar, was immer auch dieser Begriff hier für eine Bedeutung haben sollte. Wieder an Bord gab es dann am Abend an der Copernicus Bar auf Deck 9 als Erfrischung einen Ananas-Rumpunsch, serviert in einer ausgehöhlten Ananas, den man unter einem herrlichen Sternenhimmel genießen konnte, und am Lido-Abendbuffet gab es Spezialitäten vom Grill. Es folgte ein weiterer Seetag und es ging wieder auf die Liegen auf dem Jupiter-Deck. Das war auch ein sehr praktischer Platz, weil dort direkt auch die Copernicus Bar war. So war auch immer für die nötige Erfrischung gesorgt. Diese Seetage unter der Sonne waren doch wesentlich entspannter als die vor einiger Zeit in der Biscaya. Zwischendurch wurde ich doch tatsächlich auch immer noch von Gästen auf Fußball angesprochen. Die nächste Station auf dieser Reise war dann eine Insel, von der ich damals schon im Geschichtsunterricht gehört hatte, worüber ich aber keine wirkliche Orientierung hatte, wo das nun tatsächlich sein könnte. Es war St. Helena, die Insel der Verbannung von Napoleon Bonaparte. Die Insel St. Helena war in der Geschichte mehrfach Verbannungsort von Staatsoberhäuptern und anderen Persönlichkeiten. Wie wir es natürlich noch aus der Schule wussten, wählte 1815 die britische Regierung St. Helena als Verbannungsort für Napoleon, der im Oktober 1815 dorthin deportiert wurde und bis zu seinem Tod am 5. Mai 1821 im Longwood House residierte. Um 12 Uhr fielen die Anker und wir machten Aufrede vor der Insel fest. Dann begann das Tendern. St. Helena ist ebenfalls eine Insel vulkanischen Ursprungs. Sie bildet mit der Insel Ascension und der Inselgruppe Tristan da Cunha das britische Überseegebiet St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha. Die Anlegestelle der Tender war in Jamestown. Es ist die Hauptstadt des britischen Überseegebietes St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, sowie von St. Helena einem der drei gleichberechtigten Teile des britischen Überseegebietes. Die Stadt mit 625 Einwohnern ist Sitz des Gouverneurs des gesamten Überseegebietes und liegt im gleichnamigen Distrikt. Zuerst kamen wir bei unserem Landgang am Castle vorbei. Es ist der Sitz der Legislative, dem Legislative Council und der Exekutive, dem Exekutivrat, der Insel St. Helena und des gesamten britischen Überseegebiets. Die Lage des Ortes ist gekennzeichnet durch die im Osten und Westen steil aufragenden Berge, die bis an die James Bay am Atlantik reichen. Dort lag ebenfalls die RMS St. Helena Aufrede, die seinerzeit noch alle Güter und Waren lieferte, bevor dann 2017 der Flughafen eröffnet wurde. Wir schritten durch das Castle-Tor und kamen dann auf die Hauptstraße, die durch den Ort führte. Gleich am Anfang des Ortes lag zur rechten Seite der Einstieg zur Jakobsleiter. Die Jakobsleiter ist ein 1871 entstandener, 699 Stufen umfassender Aufstieg, der Jamestown am Fuße mit Half Tree Hollow auf dem Leather Hill verbindet. Dort am Fuß liegt auch das St. Helena Museum. Als nächstes kamen wir an der St. James Church vorbei. Die Kirche wurde 1774 erbaut und gilt als ältestes anglikanisches Kirchengebäude der südlichen Hemisphäre. Dann kam das The Courthouse, flankiert von zwei alten Kanonen. Vorbei am Post Office, an Lokalen und Geschäften. Die Insel war wieder erwarten durchaus belebt. Viel Autoverkehr und auch Touristen. Wir schauten uns auch einmal in einem Supermarkt um. Auf einen Drink kehrten wir dann ins Consulate Hotel ein. Dort saßen wir in einem sehr üppig bewachsenen historischen Innenhof, das Innere des Hotels im typischen Kolonialstil eingerichtet. Wir tranken dort dann ein kühles Windhockbier aus Namibia. Auf der Insel verbrachten wir einen sehr angenehmen Nachmittag. Zurück ging es noch in die Castle Gardens, ein öffentlicher Park und Teil der Castle-Anlage. Dann machten wir uns wieder auf zu den Tenderbooten und fuhren zurück zum Schiff. Um 20 Uhr wurden die Anker gehievt und wir nahmen Kurs Südost auf die Küste von Südwestafrika. Aber erst einmal lagen nun drei Seetage vor uns. Wieder drei Tage auf den Sonnenliegen unter der Sonne des Südatlantiks. Wir hatten nun 1226 Seemeilen vor uns. In der Casablanca Bar gab es an einem Abend eine Flower Power Party, schrill, ausgefallen, bunt, blumig. Gina ging öfters dann um 21 Uhr ins Sportkino und ich zu meinem Freund, dem Barkeeper in Herüsbar. Am zweiten Seetag fand dann in der Atlantic Lounge das Gästekabarett statt. Ein Programm, wo wieder die Gäste auftraten. Da ich, außer über Fußball zu philosophieren, nichts weiter drauf hatte, nahm ich daran aktiv nicht teil. Dann erreichten wir wieder das afrikanische Festland in Namibia. Der Hafen hieß Walvis Bay, Walvis Bay. Die Stadt ist mit ca. 62.000 Einwohnern die drittgrößte des Landes. Hier war das Klima dann auch wieder etwas moderater. Die Temperatur liegt hier wegen des aus der Antarktis kommenden kalten Benguela-Stroms mehr als 10 Grad niedriger als im Landesinnern. Nun hat Namibia vor dem Ersten Weltkrieg auch eine mit Deutschland verbundene Geschichte. Nachdem es dem deutschen Kaufmann Franz Adolf Eduard Lüderitz gelungen war, durch Verträge mit einheimischen Stammesführern weite Landstriche zu erwerben, Lüderitz Bucht, wurde das Land vom Oranje bis zum Kunene 1884 zum Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika und sodann zur deutschen Kolonie erklärt. Im Ersten Weltkrieg wurde das Land von den britischen Truppen Südafrikas eingenommen und mit dem Ende des Krieges vom Völkerbund 1920 bis zu seiner Unabhängigkeit am 21. März 1990 als Mandatsgebiet der Südafrikanischen Union zur Verwaltung übergeben. Für uns stand hier wieder mal ein Ganztagesausflug auf dem Programm, in die Namibwüste und nach Swakopmund. Es ging schon früh am Morgen mit dem Bus los. Die Namib beginnt direkt am Stadtrand von Walvis Bay und so waren wir bereits nach kurzer Zeit mitten in der Wüstenlandschaft. Nur noch karge Sandflächen, soweit das Auge reichte. Die Namib ist mit einem Alter von rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten, wobei die Temperaturen hier in der Küstenregion noch auszuhalten waren. Die Fahrt führte zunächst durch das Green Valley zur Düne 7, das sind zwei Sterndünen in der Namib mit einer Höhe von etwa 130 Meter. Verschiedene offizielle Quellen bezeichnen diese womöglich als höchste Düne der Erde. Und es war wahrlich gigantisch, diesen riesigen Sandhaufen dort vor uns zu sehen. Genauso kam es dann auf den Fotos rüber, die ich dort geschossen habe. Sehr beeindruckend und gigantisch. Dagegen waren dann die Dünen von Sylt, die ich ja auch ziemlich ausführlich kannte, doch nur Sandkastenhaufen. Wir fuhren weiter auf dem Asphaltstreifen, der sich durch die Sandlandschaft zog und immer wieder von Verwehungen verdeckt war, immer auch an der Dünenlandschaft vorbei. Es sah wirklich so aus, dass man hier keine Panne haben dürfte. Weit und breit nichts zu sehen, außer Sand. Dann gab es einen Halt an einer alten verfallenen Mine. Überall in der Namib hier in der Küstenregion wurde nach Diamanten gesucht. Als nächstes hielten wir an einer Stelle, wo sich gerade mal eine einzige Pflanze befand, die sich auf dem Sandboden ausbreitete, die Welwitschi. Es ist eine der bekanntesten Pflanzen in der südwestafrikanischen Wüste. Sie kann über 2000 Jahre alt werden und produziert während ihres langen Lebens nur zwei Blätter. Die Blätter wachsen ununterbrochen, können bis zu 8 Meter lang werden, aber brechen an den Enden, zum Teil auch durch Wildfraß bedingt, immer wieder ab und bilden regelrechte Büsche. Sie stehen unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommens. Die Gegend, in die wir dann nach einiger Zeit kamen, wurde nun hügeliger. Das sah nun aus wie eine Kraterlandschaft auf dem Mond. Wenn die Mondlandung damals nicht, nach der Verschwörungstheorie, im Death Valley gedreht worden wäre, hätte es auch hier sein können. Zum Mittagessen kehrten wir in die Gornikontes Oasis ein. Die Gegend dort hieß dann auch bezeichnenderweise Moon Valley. Die Oase ist ein Resort und Camp in der Mondlandschaft Namibias, inmitten der Nationalparks Namib-Naukluft und Borup. Das Camp wird komplett mit Solarenergie versorgt. Dort gab es freilaufende Alpakas, weshalb auch immer, und wunderbar gemusterte Faun. Es gab für uns ein authentisches namibisches Brai mit Kudu, Springbock und Straußenfleisch als gängiges Grillgut, sowie Rind, Lamm und Geflügel. Und dazu ein schönes kühles Windhockbier, das ich ja schon kannte. Gebraut wird das Bier von der Namibia Breweries Limited, NBL, eine Bierbrauerei aus Windhoek, gegründet 1920 als Südwestbrauerei, SWB. Alles sehr lecker und in einer Umgebung, die sich nun mit den grünen Bäumen und Pflanzen total von der übrigen Gegend dort abhebt. Der Aufenthalt hier vermittelte dann schon Afrika-Flair. Nach dem Aufenthalt dort im Camp setzten wir unsere Tour fort und fuhren nun zurück an die Küste nach Swakopmund. Die Stadt hat 44.725 Einwohner und liegt in der Namib, direkt am Atlantik nahe der Mündung des Flusses Swakop. Historische Bedeutung erlangte die Stadt unter der deutschen Kolonialverwaltung als Teil der Kolonie Deutsch-Südwestafrika und als wichtigster Hafen für Einwanderer aus Deutschland. Obwohl nur noch etwa 5% der Einwohner deutscher Abstammung sind, ist ihr Einfluss auf das Stadtleben nicht zu verkennen. Swakopmund gilt bis heute als deutscheste Stadt Namibias, woran auch die Umbenennung einer Reihe der ursprünglich deutschen Straßennamen in zeitgenössisch-afrikanische wenig geändert hat. Aber es gibt dort unter anderem noch die Ernst-Baumgart-Straße, die Strandstraße, die Bermann-Straße, die Bismarck-Straße und die Straße am Zoll. Swakopmund besteht aus einer einzigartigen Mischung aus deutsch geprägtem Seebad, afrikanischer Bevölkerung und imposanter Dünenlandschaft. Bei mir hat diese Stadt einen tiefen Eindruck hinterlassen. Besonders die Architektur erinnert sehr an deutsche Seebäder an der Ostsee, wo wir ja vor 2 Jahren waren. Dazu dann viele Gebäude aus der Kolonialzeit. Das alte Gefängnis, das alte Amtsgericht, 1906, das neobarocke Hohenzollernhaus, der alte Bahnhof von 1901, in dem sich heute ein Hotel befindet, der Otavi-Bahnhof, ein nationales Denkmal Namibias, das Hotel Prinzessin. Sehenswert ist auch der alte Leuchtturm mit dem Stethaus von 1990 und dem Marinedenkmal auf dem Platz davor. Auch die Geschäfte trugen noch deutsche Namen wie zum Beispiel Bäcker und Konditorei oder Otto Günther, Haushaltswaren. Besonders einladend war auch die Strandpromenade, sah nach deutscher Sauberkeit aus. Bis 2009 war im Wappen der Stadt auch noch die schwarz-weiß-rote deutsche Reichsflagge enthalten, die dann durch das Wappen Namibias ersetzt wurde. Weiter ging es dann wieder hinein in die Dünenlandschaft der Namib, vorbei an Gleitschirmfliegern, die dort vom Kamm der Dünen starteten. Unser nächster Stopp führte uns dann zurück an die Lagune an der Walvis Bay. Die Lagune ist ein weithin berühmtes Vogelschutzgebiet, die im Süden der Stadt liegt und eines der wichtigsten Wattgebiete in Afrika darstellt. Vor allem Flamingos finden in der Lagune Nahrung und sind in großer Zahl anzutreffen, Kuba-Flamingos und Zwergflamingos, von denen wir eine Vielzahl dort gesehen haben. Außerdem ist die Strandpromenade gesäumt von prächtigen Villen, die man so vielleicht nicht so recht erwartet hätte. Wieder an Bord gab es dort dann am Abend die große Crew-Show. Immer wieder eine Talentshow, denn es ist schon erstaunlich, was dort einige Crewmitglieder zum Besten geben, von musikalischen Einlagen, über Tanzeinlagen und Akrobatik. Bevor wir dann am nächsten Mittag unseren nächsten Hafen anliefen, gab es erst einmal einen bayerischen Frühschoppen auf dem Pooldeck, und was daran am meisten Spaß machte, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr gab es Freibier und dazu deftige Spezialitäten. So kann man die Gäste natürlich bei Laune halten. Um 14 Uhr erreichten wir dann Lüderitz. Die Stadt ist nach dem Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz benannt. Lüderitz wollte das allgemein als wertlos angesehene Land um die Bucht erwerben, weil er hoffte, dort Bodenschätze zu finden. Er handelte dem Orlamführer Josef Frederiks II. In Bethanien ein ca. 40 Meilen langes und 20 Meilen tiefes Landstück ab, um darauf einen Handelsposten zu errichten und zahlte dafür 100 Goldpfund sowie 250 Gewehre. Der Orlamführer ging seiner Ansicht nach von einem ca. 70 x 35 Kilometer großen Gebiet aus, auf Basis der englischen Meilen, ca. 1,6 Kilometer. Nach Vertragsabschluss wurde dem Verkäufer klargemacht, dass es sich selbstverständlich um preußische Meilen zu 7,5 Kilometer handelte und er damit den Großteil seines Stammesgebietes von 300 x 150 Kilometer verkauft hatte. Dieser Handel ging als Meilenschwindel in die Annalen ein. Irgendwie erinnern mich solche Geschäfte an die Bundesliga, wo viele Clubs und die geschäftstüchtigen Sportdirektoren auch immer den Kürzeren ziehen bei den Geschäften mit den Spielerberatern. Dort in Lüderitz machten wir dann wieder unseren privaten Rundgang, einmal quer durch den Ort. Wenn jetzt nicht außen herum die karge Wüstenlandschaft gewesen wäre, hätte man sich auch in irgendeinem deutschen Ort vermuten können. Alle Straßennamen, Häuserbeschriftungen, Architektur, alles wirkte doch irgendwie heimisch, sogar der Ortsname. Große Teile der Stadt stammen aus der wilhelminischen Kaiserzeit und sind im Jugendstil errichtet. Wir marschierten dann los durch die Hafenstraße zur Bismarckstraße, vorbei am alten Bahnhof und dem Gebäude der ehemaligen Deutsche Afrika Bank. Praktisch über der Stadt thront die Felsenkirche aus dem Jahre 1911, welche Lüderitz überragt und genauso das Bild der Stadt prägt wie das Goerke-Haus mit der Sonnenuhr. Wir kamen vorbei an der Lesehalle und der Turnhalle Bödecker-Haus und an Kaps Konzert- und Ballsaal. Dann ging es runter an die Waterfront zum Wörmann-Haus. In dem 1906 erbauten Haus hatte die Wörmann-Linie aus Hamburg ihre Niederlassung. Am Hafen befand sich dann auch ein kleines modernes Touristenzentrum, mit Souvenirladen, kleinen Geschäften, Café und Bistro. Das von Lüderitz etwa 10 Kilometer entfernte Kohlmannskuppe war dank reicher Diamantenvorkommen um 1910 vielleicht die wohlhabendste Siedlung der Welt und ist heute eine Geisterstadt. Um 22 Uhr legte die Weiße Lady dann wieder ab mit den Auslaufmelodien aus der TV-Serie Verrückt nach Meer und Conquest of Paradise. und es ging weiter südwärts mit einem weiteren Seetag.
Am Kap der guten Hoffnung, hoffen auf Hannover 96.
Nach unserem letzten Seetag, mit Abschiedsgalaabend, den Abschiedscocktails und dem Kapitänsabschiedsdinner und der abschließenden Eistortenparade, erreichten wir dann auch das Ziel unserer Reise, Südafrika, Kapstadt. Um 7 Uhr liefen wir in den Hafen von Kapstadt ein und wurden begrüßt von einem strahlend blauen Himmel und mit einem fantastischen Blick auf den Tafelberg hinter der Skyline, sowie rechts davon dann Lions Head und Signal Hill. Schöner kann so ein Panorama von Kapstadt nicht sein. Ein wirklich bombastischer Empfang. Wir hatten ja noch eine Nacht an Bord, so dass wir erst einmal wieder einen privaten Landgang unternahmen und er führte uns zunächst dort im Hafengebiet zur Victoria und Alfred Water Front, war sehr gut fußläufig vom Cruise Center aus zu erreichen. Die Victoria und Alfred Water Front, kurz, V&E Water Front, besteht aus einem restaurierten Werft- und Hafenviertel rund um die beiden historischen Becken des Hafens. Es ist der viktorianische Teil des Hafens, der mit Boutiquen, Restaurants, Bars, Museen wie dem Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, das sich damals noch im Bau befand, dem Nobel Square, mit Skulpturen der 4 Friedensnobelpreisträger des Landes, Albert John Luthuli, Desmond Tutu, Frederick Willem de Klerk sowie Nelson Mandela oder dem Two Oceans Aquarium und einer großen Shopping-Mall-Touristen viel Abwechslung bietet. Als Vorbild diente die Waterfront in San Francisco, ein sehr buntes Viertel mit viel quirligem Leben. Direkt an der Passage zur Waterfront steht der rote Clock Tower mit der Clock Tower Shopping Mall, die unter anderem ausgesuchte Juweliergeschäfte beherbergt. Der Weg zur Waterfront führte über eine Fußgängerklappbrücke über das Wasser des Hafens und immer im Blick der Tafelberg ganz ohne Tischdecke. So nennt man die Wolken, die meistens im Sommer den Tafelberg bedecken, so dass die Sicht auf das Plateau verdeckt ist. Aber jetzt war keine einzige Wolke dort. Von der Waterfront unternahmen wir dann, wie wir es jetzt schon in mehreren Großstädten auf unseren Reisen unternommen hatten, erst einmal eine Tour mit einem Hop-on-Hop-off-Bus, und zwar die blaue Route. Wir fuhren zunächst entlang der Long Street, eigentlich die Hauptstraße der Stadt mit Gebäuden im georgianischen und viktorianischen Stil, vielfach noch mit schmiedeeisernen Balkongeländern an ihren Fassaden. Alles sehr stilvoll restauriert, aber auch viele moderne Geschäfte und Restaurants. Vorbei am Restaurant Mama Afrika, mit der mit afrikanischen Motiven bemalten Fassade, die Top-Adresse für südafrikanische Küche. Es ist eines der bekanntesten Restaurants mit Bar. Ein weiterer Blickfang dort war das Long Street Hotel. Es folgte dann das Mount Nelson Hotel, ein 5-Sterne-Tempel. Nun befanden wir uns auch bereits außerhalb der Stadt und hatten auf der linken Seite einen Blick auf die Bucht und auf der rechten Seite die Berge des Table Mountains National Parks. Weiter ging es vorbei am Grote Schuur Hospital, wo 1967 Christian Barnard die erste Herztransplantation vorgenommen hatte. Wir fuhren zum Kirsten Bosch National Botanical Garden mit kurzem Halt und durch die Konstanzer Weingegend. Als nächstes kamen wir dann am Imitsa Moyeto Township vorbei. Das ist eine Siedlung im Großraum Haut Beweli. Dort mangelt es an wichtiger Infrastruktur, minimale Wasserversorgung, wenige Toiletten und keine Kanalisation. Die 18 Hektar große Siedlung beherbergt etwa 33.600 Menschen. Auch gibt es dort eine sehr hohe Kriminalität. Ähnlich also, wie in den Favelas in Brasilien. Am Stopp Haut Beach stiegen wir aus und machten einmal einen Rundgang dort im Ort. In einem der zahlreichen Fischrestaurants haben wir unseren Lunch eingenommen und von der Terrasse das Treiben dort am Strand beobachtet, wobei die Wassertemperaturen wegen des Benguela-Stroms kaum 18 Grad erreichen. Es waren auch nur die ganz Mutigen im Wasser oder die mit Neopren. Der Benguela-Strom ist eine aus antarktischen Gewässern gespeiste kalte Meeresströmung im Südatlantik, die vom Kap der Guten Hoffnung nordwärts bis zum Äquator fließt. Mit dem nächsten Bus setzten wir dann die Tour fort. Jetzt ging es auf der M6, der Küstenstraße entlang nach Camps Bay mit Stops an einigen Lookout Points. Das war schon eine atemberaubende Route dort an der Steilküste entlang. Der gehobene Vorort Camps Bay ist vor allem für den gleichnamigen weißen Sandstrand, einen natürlichen Felsenpool und den Ausblick auf die Bergkette 12 Apostel bekannt. Wir näherten uns nun wieder der Stadt. Dort war ein weiterer Stopp am Greenpoint Lighthouse. Und landeinwärts lag dann das Greenpoint Stadion. Es wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 erbaut. Hier fand unter anderem das Spiel im Viertelfinale zwischen Argentinien und Deutschland statt, das 0:4 endete. Es fällt besonders durch seine markanten, sanft geschwungenen, horizontalen Linien und der harmonisch in die vorhandene Topografie eingepassten transluzenten Außenhautflächen auf. Dann endete die Runde wieder an der Wiehundewarter Front. Nun hatten wir noch ausreichend Zeit, um uns an Kapstadts Wiehundewarter Front weiter umzusehen. Es gibt dort vielfältige Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten in einer Atmosphäre zwischen Straßenmusikanten, Laienschauspielern, Segeljachten, ein- und auslaufenden Ausflugs- und Fischerbooten sowie Frachtschiffen in dem weiterhin betriebenen Seehafen. Die Waterfront gilt als die Prestige-Immobilie Südafrikas. Die Area umfasst 270 Geschäfte, über 50 Restaurants und Futterbuden, 10 Pubs und Bars, 7 Hotels, 11 Kinos, 6 Museen, hunderte von Büroräumen, luxuriöse Wohnungen am Yachthafen nördlich der Victoria Wharf und am New Bay Sun. Pro Jahr kommen um die 30 Millionen Besucher hierher. Darüber hätten sich die Veranstalter der Expo 2000 in Hannover sicherlich auch gefreut. Auch das inzwischen in fast allen Touristenstädten obligatorische Riesenrad gab es an der Waterfront. Und auch Hennings Lieblingstiere, die Robben, liegen dort auf den Pontons im Hafenbecken. In einem Foodcourt hatten wir dann noch jeder einen Superburger und anschließend auf der Balkonterrasse vom Harbour-Haus im Cape Union Mat einen erfrischenden Caipirinha.
Kaschaka, Limettensaft, Rohrzucker.
Es blieb natürlich auch nicht aus, dass es noch in die Shopping Mall dort ging. Irgendwie wurde Gina da wohl magisch angezogen. Aber es blieb nur bei Kleinigkeiten und ich bekam auch noch meine obligatorische Baseball-Cup für meine Sammlung zu Hause. Und bevor wir dann wieder an Bord gegangen sind, gab es noch ein schönes kühles Kassel-Lager. Es ist das Flaggschiffprodukt der südafrikanischen Brauereien, Anheuser-Busch InBev. Die sind erster Sponsor der südafrikanischen Fußballmannschaft, Bafana Bafana, Teamsponsor des südafrikanischen Cricket-Teams, Kassel Lager Proteas, assoziierter Sponsor des südafrikanischen Rugby-Teams, Springboks. Die Wiehundewaterfront befindet sich ja unmittelbar neben dem Fußballstadion und Fußball ist in Südafrika die Mannschaftssportart Nummer 1. Die südafrikanische Fußballnationalmannschaft, von den Fans Bafana Bafana, von Isisulu, unsere Jungs, genannt, erreichte bisher dreimal die Endrunde um die Fußball-Weltmeisterschaft, 1998, 2002, 2010. Fast gleichwertig sind aber auch Rugby Union und Cricket. Die größten sportlichen Erfolge der Springboks, wie die Rugby-Nationalmannschaft genannt wird, waren die Gewinne der Rugby Union-Weltmeisterschaften 1995 im eigenen Land, 2007 in Frankreich, 2019 in Japan und aktuell 2023 in Frankreich. Am nächsten Tag verließen wir dann die MS Albatros und es war wieder einmal ein wehmütiger Abschied. Auch diesmal hatten wir ein Nachprogramm, so dass wir Kapstadt noch nicht verlassen mussten. Aber bevor es von Bord ging, gab es noch ein herrliches Sektfrühstück. Um 14 Uhr warteten dann die Busse, die uns zu unserem City-Hotel brachten. Im Terminal verabschiedete ich mich auch von Wanda, der mich hervorragend bei meinem Vortrag unterstützt hatte. Und so ging es dann zum Hotel Hilton Cape Town City Center im Stadtteil Bokap. Der Stadtteil liegt zwischen dem Stadtzentrum und dem Hang des Signal Hill im Westen des Kapstädter Zentrums. Die Gegend zeichnet sich durch enge, steile Gassen und in unterschiedlichen grellen Farben gestrichene Fassaden aus. Der Baustil ist eine Synthese aus kapholländischer und etwatinischer Architektur. Er entstand als Siedlung von Kapmalaien, die bis heute die Mehrheit der Bewohner stellen. Über 90% von ihnen sind Muslime. Insgesamt gibt es 10 Moscheen im Bokap. Bokap gilt mit seinen grellbunt gestrichenen Häusern, den Moscheen, dem Bokap-Museum und Straßen mit Kopfsteinpflaster als touristische Sehenswürdigkeit. Nun ist leider das Bedauerliche in Kapstadt, dass es dort Hinweise gab, dass von abendlichen oder nächtlichen individuellen Ausflügen abseits der Hotels abgeraten wurde. So machten wir uns also noch bei Tageslicht auf den Weg in die Umgebung und ins Zentrum. Nun war fußläufig alles gut vom Hotel aus zu erreichen. Es ging die Short Market Street hinunter bis zum Green Market Square, der wohl bekannteste Flohmarkt von Kapstadt, umgeben von historischen Gebäuden, Cafés und Hotels. Hierher kommen die Händler mittlerweile aus den verschiedensten Ländern Afrikas. Im Vordergrund stehen Textilien und kunsthandwerkliche Produkte. Vom Green Market Square gingen wir dann bis Cape Town Railway Station in der Strand Street. Dort ist unter anderem auch Endpunkt der Luxuszüge Blue Train und Pride of Africa. Es ist so, dass mich Bahnhöfe in den Städten immer sehr interessieren. Dann setzten wir unseren Weg aber fort durch die Riebeck Street in die Loop Street. Das Wetter war auch noch super. Und so ging es zunächst auch erst einmal wieder zurück zum Hotel. Von dort hatten wir auch einen hervorragenden Blick direkt auf die Ostflanke des Tafelberges. Am nächsten Tag stand dann wieder eine Busrundfahrt für einen Ganztagesausflug an, und zwar zum Cape of Good Hope. Die Fahrt ging über Camps Bay an der Küste entlang. Auf der M6 fuhren wir weiter über Haupt Bay nach Süden auf die Kap-Halbinsel. Erste Station, Cape Point. Cape Point ist ein Cliff am Südende der Kap-Halbinsel in Südafrika, das dessen Spitze bildet. Es liegt etwa 2 Kilometer östlich vom Kap der Guten Hoffnung, mit dem es oft verwechselt wird. Den südlichsten Punkt Afrikas bildet allerdings das 150 Kilometer entfernte Cape Gulhas. Der Punkt, an dem sich Atlantischer und Indischer Ozean treffen, ist nicht eindeutig definiert. Da allerdings vor Cape Point, in einer Entfernung von 200 Kilometer vom Festland, eine kalte atlantische und eine warme Meeresströmung aus dem Indischen Ozean aufeinandertreffen, wird der Cape Point häufig als Punkt des Aufeinandertreffens der beiden Ozeane bezeichnet. Es sind hier der kalte Benguela-Strom und der warme Agulhas-Strom. Cape Point ist durch touristische Infrastruktur erschlossen. Das Ausflugsziel kann man über Treppen zu Fuß oder mit der kleinen Standseilbahn Flying Dutchman erreichen. Letztere führt vom Parkplatz bis nahe an den älteren der beiden Leuchttürme heran. Mit der Bahn fuhren wir dann zunächst dort hoch, wo aber ein ziemlich starker und rauer Wind wehte. Man hatte hier vom 238 Meter hohen Cliff einen fantastischen Blick über das Cape und auf den neuen Leuchtturm. Dort gab es auch einige Affengangs, Baboons, wo man schon aufpassen musste, denn die waren durchaus in der Lage, Taschen zu klauen und damit zu verschwinden. Das sind Paviane, die berühmt dafür sind, unvorbereitete Touristen zu überlisten. Dann ging es wieder runter und zu dem Punkt mit einem markanten Holzschild, den man schlechthin auf so einer Reise als Foto-Hotspot brauchte. Das Kap der guten Hoffnung, Afrikaans, Kap die Goeie Hoop, Englisch, Cape of Good Hope. Es ist der südwestlichste, nicht der südlichste Punkt Afrikas. Und hier habe ich dann auch um Hoffnung für die Roten gebeten. Wir setzten dann die Fahrt nach einiger Zeit hier fort, vorbei am Dias Cross. Bartolomeu Dias, der portugiesische Seefahrer und Entdecker des Kaps, hat am 12. März 1488 ein Kreuz oder Padrão aufgestellt. Unterwegs machten wir dann erst einmal Pause und es gab ein leckeres Mittagessen in einem Camp an der Küste. Es folgte dann Boulders Beach, das ist ein Strandabschnitt, der in Simonstown auf der Kap-Halbinsel liegt. Hier ist eine Brillenpinguin-Kolonie beheimatet. Dort leben ca. 3000 Brillenpinguine. Es gibt nur zwei Kolonien an der afrikanischen Westküste. Die Pinguine lieben den Platz, da die begrenzten Fangquoten in der Falsbe ihnen ausreichend Futter und die vielen Büsche am Strand ihnen einen angenehmen Lebensraum bieten. Durch den Benguela-Strom werden sie auch mit ausreichender Nahrung versorgt. Es war ein niedlicher Anblick, die possierlichen Tierchen dort am Strand zu beobachten. Am späten Nachmittag ging es dann zurück nach Kapstadt und zum Hotel. Dort machten wir noch einmal einen Rundgang durch die Innenstadt. Auch zur Cape Town City Hall. Am 11. Februar 1990, nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, hielt Nelson Mandela auf dem Balkon des Rathauses von Kapstadt seine erste öffentliche Rede. Den Rest des Abends verbrachten wir dann an der Bar im Hotel. Am nächsten Morgen holte uns der Bus dann ab, der uns zum Cape Town interne Schnell Airport brachte. Von dort flogen wir erst einmal zwei Stunden nach Johannesburg zum Flughafen OR Tambo. Dann ging es 11 Stunden zurück nach Fra. Wir hatten aber wieder ein Business Class Upgrade, was die Sache doch wesentlich komfortabler machte. Und dann mit dem ICE nach Hannover. Und so ging unsere Mission vertikal nun zu Ende.
Abstieg auf allen Ebenen.
Nun war so eine Rückkehr in den Alltag von so einer Weltreise wesentlich entspannter, denn es wartete kein Business mehr, wenn da nur der Fußball nicht wäre. Die Situation bei den Roten wurde immer prekärer. Sportlich, Marketing- und Image-technisch, wirtschaftlich-strategisch, aber auch personell. Erst verabschiedete man sich, aus meiner Sicht leider viel zu spät, vom Sportdirektor Dufner. Nachfolger wurde Martin Bader vom 1. FC Nürnberg, den ich zunächst persönlich für wesentlich qualifizierter für das Geschäft hielt. Dazu etablierte man mit Möckel auch noch einen sportlichen Leiter. In der Hinrunde holte die Mannschaft aber gerade einmal 14 Punkte. Die schlechteste Bilanz seit dem Wiederaufstieg. Trainer Fonzek warf dann das Handtuch und es folgte Thomas Schaff. Es gab unter ihm in der Rückrunde 10 Niederlagen in 11 Spielen. Da kamen dann Vergleiche mit Tasmania Berlin vor 50 Jahren auf. Also folgte dann auch logischerweise die Trennung von Schaaf und der Jugendtrainer Daniel Stendl übernahm für den Rest der Saison. Trotzdem stand nach dem 31. Spieltag Hannover 96 als Absteiger fest. Damit stieg man nach 14 Spielzeiten in der Bundesliga hintereinander wieder in die zweite Bundesliga ab. Es wäre jetzt einfach zu sagen, das haben wir kommen sehen. Aber so einfach machten Mirko und ich uns das nicht. Wir wollten diese Situation aufarbeiten, und wie kann man das am besten machen? Wir schrieben erneut ein Buch und verarbeiteten darin unsere Analysen und Erkenntnisse aus der wirtschaftlichen, organisatorischen, personellen und sportlichen Lage von Hannover 96. Und diesmal stand auch der Titel sofort fest.
Hannover 96, Chronik eines Abstiegs, wie der Unternehmerclub strategisch scheiterte und wie der sportliche und wirtschaftliche Aufschwung gelingen könnte.
Es ging um Fakten, wie Kennzahlen zur Transferbilanz, zum Unternehmen und den Unternehmern, zur Reputation der Marke, zum Personalkarussell. Aber es ging genauso um Analysen, um Forschung und Entwicklung, F&E, als Potenzial- und Ausbildungsinnovation, um Produkt, Marketing, Geschäftsprozesse und natürlich um Diversifikation und Risikominimierung. Ebenso um ein Fazit und einen Blick auf die Problemfelder, die strategischen Möglichkeiten und auf den Weg, das Ziel, die Zukunft, alles auch wieder untermauert mit Daten und Statistiken. Natürlich dauerte es wieder einige Monate, bis das Buch verlagsreif war. Zwischenzeitlich hatte ich auch einen regen schriftlichen Austausch mit dem damaligen Sportchef der größten hannoverschen Tageszeitung, deren Verlag sogar bis zu dem Zeitpunkt noch mit Gesellschafter der Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG, S&S, war. Nun führte diese Beteiligung nach meiner ganz persönlichen Auffassung durchaus zu einer weichgespülten Berichterstattung über Hannover 96. Man selbst hatte auch erhebliche Probleme, dieses Engagement zu erklären. So schrieb der Sportchef mir persönlich, es würde sich um ein rein soziales und kulturelles Einlassen handeln, während er andererseits dann die Beteiligung als zweckbestimmte Einlage für den Stadionbau zur Fußball-WM bezeichnete. Dann wiederum benannte einer der Mitgesellschafter die Hannoversche Allgemeine Zeitung, HAZ, als Teil des Investorenmodells von Hannover 96. In unserer Analyse zum Abstieg von Hannover 96 spielte auch die teils unkritische Haltung der hannoverschen Sportpresse eine Rolle. Wie gesagt, mit dem damaligen Sportchef hatte ich über einen gewissen Zeitraum eigentlich einen ganz konstruktiven und vernünftigen Austausch. Trotzdem habe ich mich dann erdreistet, einen aus meiner Betrachtungsweise sehr wohlwollenden Artikel dieses Schreiberlings einmal in einer persönlichen E-Mail zu kritisieren. Zumal ich darauf hinwies, dass bezeichnenderweise diese Artikelserie erschienen ist, mit genau den Fragen und Antworten, wie wir sie auch in unserem ersten Buch behandelt hatten, und genau zeitgleich als unser Buch veröffentlicht wurde. Das führte dann zu einer Reaktion dieses Menschen, die mich dann doch mehr als erstaunte. Ich hatte erwartet, dass ich es mit einem qualifizierten, kritikfähigen und meinungsstarken Journalisten zu tun hatte. Doch es stellte sich heraus, dass dieser vollkommen spaßbefreit war, in einer infantilen Art und Weise, wies er meine Vorhaltungen gegenüber einer tendenziellen und voreingenommenen Berichterstattung durch die Matzak-Medien zurück. Er bezeichnete sich als durchaus in der Lage, nach über 20 Jahren Berichterstattung über Hannover 96 eigene Analysen betreiben zu können und bezeichnete die von uns verwendeten Adjektive für unser Buch abschreckend und er brauche für seine Erkenntnisse nicht die Meinung von Autoren. Nun hatten wir auch bereits im Vorfeld unseres Buches und während des noch vernünftigen Kontaktes zu ihm, mehrmals ein persönliches Gespräch über Hannover 96 vorgeschlagen, worauf dieser Journalist aber nicht eingegangen ist. Besonders auffällig war die sehr detailliert vorgetragene Rechtfertigung, dass der Verlag angeblich niemals Einfluss auf seine Berichterstattung über Hannover 96 genommen hat. In der weiteren Korrespondenz mit dieser Person, habe ich dann noch einmal einige persönliche und grundsätzliche Vorbehalte zur Sportberichterstattung der Tageszeitungen aus dem Verlag und die sich aus dessen Beteiligung an der Hannover 96 S&S ergebenen Konsequenzen geschildert, insbesondere was auch dabei zu der fast unüberwindbaren Spaltung der Anhängerschaft beiträgt. Es ging mir darum, dass die Medien allgemein und die hannoverschen Medien hier insbesondere ihrer Aufklärungspflicht nicht nachkommen. Das führte in Hannover zu solchen Auswürfen wie die Rufe Kind muss weg, aber auch überregional zu den dramatischen Anfeindungen wie gegenüber Dietmar Hopp von der TSG Hoffenheim mit dem Fadenkreuzplakaten. Ich habe mir dazu herausgenommen, meine ganz persönliche Meinung und Sichtweise einmal darzulegen. Es ging mir auch darum, dass die unabhängige Presse ihrer Verantwortung nicht nachkommt. Hier auch einmal über die Notwendigkeit der Ökonomisierung und die mikroökonomischen Notwendigkeiten und Zusammenhänge objektiv aufzuklären. Das gebietet ja auch die Transparenz. Und gerade dem Sportchef habe ich deshalb vorgehalten, eine Auseinandersetzung mit dem Thema Tradition und Kommerz zu scheuen, obwohl der Verlag selbst ein Teil des Kommerzes war. Dass man aber hier die Fans und die Anhängerschaft bewusst im Regen stehen lässt, indem man diese Twitter-Stellung nicht thematisierte, führte dann, mit sicherlich auch weiteren Umständen dazu, dass Fans hier einfach mit ihrer ureigenen Sicht auf die Tradition oder auf die Ökonomisierung des Fußballs zurückgelassen werden. Und so lange ist die Presse auch nicht die Lösung des Problems, sondern für mich eindeutig ein Teil des Problems dieser Anfeindungen. Es geht schon lange nicht mehr nur um den sportlichen Wettbewerb, sondern im Wesentlichen um den wirtschaftlichen Wettbewerb. Der damalige Ressortchef hat dann immer wieder darauf verwiesen, dass der Verlag nur mit 3% beteiligt ist, worauf ich mir die Bemerkung nicht unterdrücken konnte, dass auch kleine wirtschaftliche Dinge große Wirkung haben und dabei auf die Causa Wolf verwiesen. Als ich dann in einem Leserbrief an die Redaktion einen weiteren Artikel des Ressortchefs aufs Korn nahm und dabei auch erneut der tendenziellen und wenig meinungskritischen Berichterstattung durchaus eine indirekte Mitverantwortung an dem Zustand von Hannover 96 konstatierte, hat dieser meinungsstarke Journalist in einer persönlichen E-Mail an mich ernsthaft geschrieben, das ginge ihn jetzt zu weit und er lehne jede weitere Korrespondenz mit mir ab und möchte auch keine Mails mehr von mir bekommen. Wohlgemerkt, das war ein Leserbrief. Ein Leserbrief ist eine schriftliche Meinungsäußerung, er greift einen Beitrag auf, stimmt zu, ergänzt oder widerspricht und stellt richtig. Hier sollte ich doch tatsächlich von einem deutschen Journalisten, der für sich den Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes als eines der wertvollsten Güter unserer Demokratie in Anspruch nimmt, in meiner ebenso durch Artikel 5 Absatz 1 GG geschützten Meinungsfreiheit unterdrückt werden. Eigentlich wäre das eine Beschwerde an den deutschen Presserat wert gewesen. Aber ich verzichtete dummerweise darauf und wandte mich lediglich an die Chefredaktion der Zeitung. Natürlich erfolgte von dort an keine weitere Reaktion, denn man hatte selbst ein Problem mit der kommerziellen Beteiligung des Verlages an einem Projekt, über das man unabhängig berichten soll. Was folgte, wobei ich natürlich hier keinen kausalen Zusammenhang herstellen möchte, war, dass zunächst irgendwann in 2016 Matzak als Gesellschafter der Hannover 96 es und es ausschied und dass einige Monate später der Ressortchef nicht mehr auf seinem Posten war. Weitere Monate später war dieser ehemalige Ressortchef dann Leiter Kommunikation bei einem Fußballverein. Nun darf man sehr gerne raten, wie dieser Club wohl hieß. Ja, 100 Punkte, Hannover 96. Allerdings ist er seit Anfang 2022 nun auch nicht mehr dort tätig, sondern Pressesprecher eines ÖPNV-Unternehmens in Hannover. Okay, ob das ein Karrieresprung ist, von einem Sportjournalisten, der bei mehreren Fußballweltmeisterschaften und Olympischen Spielen dabei war und berichtet hat, zum Kommunikationschef eines lokalen Verkehrsunternehmens, also nun Laatzen nach Langenhagen mit der Linie 1 statt New York, Rio, Tokio, bleibt mal so im Raum stehen. Grundsätzlich habe ich zum Thema Medien und Journalismus durchaus eine zwiespältige Meinung. Ich bin aufgewachsen mit solchen Leuten wie Peter von Zahn, Thilo Koch, Dagobert Lindlau und Michael Vermehren. Diese Personen haben mir Werte vermittelt, mir Gesellschaftsordnungen erläutert, die Welt in den tatsächlichen Zusammenhängen erklärt, haben mit Respekt und Wertschätzung berichtet, kritisiert und analysiert, haben Fakten recherchiert, statt Fakten zu schaffen. Sie haben mir die Werte der Meinungsfreiheit und der Meinungsvielfalt nähergebracht, haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, für die Demokratie einzutreten. Als Jugendlicher habe ich in den 1960ern mit sehr großem Interesse solche TV-Formate wie Windrose oder den von Thilo Koch mitbegründeten Weltspiegel verfolgt. Nun will ich bestimmt keinen Vergleich mit dem heutigen Journalismus herstellen, denn das wäre sicherlich eine Beleidigung und Demütigung für diese Persönlichkeiten. Und zu solchen journalistischen Persönlichkeiten auf dem Gebiet des Sportjournalismus gehörte für Peter und mich auch Ernst Werner. Er schrieb Fußballartikel und vor allem Kommentare für Niedersachsen Sport, eine in den 1960er und 70er Jahren erschienene Sportzeitung, auf die wir uns schon jeden Montag freuten, nur schon wegen dieser blumigen und sprachakrobatischen Formulierungen von Werner. Wir hatten damals diese Sprachschöpfungen regelmäßig in unser Sportvokabular übernommen. Es war die helle Freude, mit ihm auch Niederlagen genießen zu dürfen. Nun hat alles seine Zeit, aber Peter und ich, wir sind glücklich darüber, dass wir dieses erleben dürften. Ich weiß nicht, ob jemand bei der heutigen formatierten Standardsprache in den Sportmedien noch seine Erbauung findet. Ich jedenfalls nicht. Wenn überhaupt, dann vielleicht bei den Kommentaren von Uli Potowski, der noch so etwas wie Authentizität rüberbringt. Dazu gehört sicherlich auch Norbert König, nicht weil er der Bruder von Peters Freund aus der gemeinsamen Marinezeit ist, der auch in den USA lebt, und weil Norbert zu Peter auch schon als kleiner Junge gesagt hat, er wolle Sportreporter werden. Nein, weil er genau nur das macht, was er am besten kann, gerade beim nordischen Wintersport, sich mit aller Zurückhaltung, aber immer stets gut informiert auf der Präsenterposition zu präsentieren. Und vor allem, er ist absolut nicht selbst fixiert und multipräsent. Ansonsten steht alles nur noch für Kommerz, was ich grundsätzlich ja nicht für verkehrt halte, wenn diese Heuchelei nicht wäre. Niemand bekennt sich dazu, dass alles auf Wertschöpfung ausgerichtet ist bzw. sein muss. Man versucht aber immer den dummen Konsumenten zu vermitteln, dass alles nur der einen Sache wegen unternommen wird und sich dieser bedingungslos unterordnet, nämlich dem Sport und explizit eben dem Fußball. Zu einem solchen heuchlerischen Format gehört für mich persönlich auch das Pamphlet 11 Freunde. Es entwickelte sich für mich zum Sprachrohr und Meinungsmanipulator für die Fußballtradition und gegen den Kommerz. Damit waren die Diffamierungen von Personen wie Ralf Rangnick, dem damaligen Denker und Lenker des Retortenprojektes Rasenballsport Leipzig oder Dietmar Hopp, dem späteren Owner der TSG 1899 Hoffenheim, verbunden. Köster, der sich selbst überschätzende Chefredakteur, nannte Rangnick einen unangenehmen und selbstgerechten Vertreter, weil er seiner Meinung nach die kommerziellen Interessen des Clubs sehr dreist vertreten hat. In Hopp sah er eine unsympathische und patriarchalische Arroganz.
Quelle: 11 Freunde, Ausgabe 162 Mai 2015.
Sicherlich sind solche Aussagen des Chefredakteurs eines Fanmagazins trotz aller journalistischer Unabhängigkeit allein der Marketingstrategie des Verlages geschuldet, an dem der Chefredakteur allerdings mit 15,7% beteiligt ist. Das nenne ich mal kommerzielle und journalistische Unabhängigkeit. Egal wie oder was, ich will und kann auch gerade zu den heutigen TV-Formaten nichts weiter sagen, außer dass es mich teilweise mehr als amüsiert. Eigentlich alles fast nur noch Dauercomedy und Slapstick, und mir kann auch nicht wirklich jemand ernsthaft erklären, dass die sich alle noch selbst ernst nehmen. Es geht bei den ganzen Narzissten dort doch auch nur um den Modestil statt um den Informationsstil. Wenn ich dann sehe, wie ein Südtiroler Wackeldackel dort in seiner Sendung immer selbstverliebt in die Kamera schaut, als würde er in einen Spiegel gucken, ob auch immer alles ordentlich sitzt und mit übertriebener Akzentuierung belanglose Fragen an seine Gäste stellt, dann bin ich ganz schnell mit dem Finger auf der Fernbedienung. Und das ist schon mit das Seriöseste, was TV für mich heute zu bieten hat. Aber lassen wir dieses Thema, es ist es für mich nicht weiter wert, mich darüber auszulassen. Natürlich gehören zur heutigen Medienlandschaft auch die sogenannten sozialen Medien, wobei das Adjektiv sozial im erweiterten Sinne auch für gemeinnützig, hilfsbereit und barmherzig steht, aber auch für großmütig und leutselig. Für mich Begriffe, die ich nun persönlich überhaupt nicht mit den Medien im Netz in Verbindung bringen kann. Vielleicht bin ich da auch schon zu weit von der Gegenwart entfernt, was ich aber nicht gerade als Nachteil empfinde, denn es bleibt mir dadurch meine für mich sehr wichtige Unabhängigkeit, auch in meiner Sicht auf die Dinge und insbesondere meiner Meinung. Um mich gelegentlich dann doch mal zu amüsieren, denn ich liebe Comedy, schaue ich natürlich dort auch mal auf den Plattformen vorbei und erkenne dort an, dass ich wirklich nichts versäume. Dabei zeigt sich für mich auf Facebook das, was insbesondere den Bildungsstand unserer Gesellschaft explizit repräsentiert. Besonders aus den Fußballforen sprudelt dabei ein unaufhaltsamer Quell an geistigem Ausfluss, was eigentlich dem Fußball als taktisch, strategische Sportart irgendwie nicht ganz gerecht wird. Aber diametral dazu stehen Instagram als Narzisstenplattform und als Steigerung LinkedIn als Nerds- und Narzisstenplattform. Es kann natürlich auch sein, dass ich da was in meinem Alter nicht mehr so recht verstehe und alles doch ganz anders ist, vielleicht sogar hochintellektuell. Man möge es mir deshalb nachsehen, dass ich lieber am Leben teilnehme als das Leben zu verpassen. Damit dann aber auch alles seine journalistische Ordnung hat, deutscher Fußballmeister 2015-16 wurde, Enze Winner ist, FC Bayern München. Das war nun zum vierten Mal hintereinander, was bisher auch noch kein Club geschafft hatte.
Liebe Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.